letzte Sonntag im Jahr. Wir haben schöne Sonntage gehabt, sonnige Sonntage gehabt, Sonntage gehabt, wo Gott uns nahe war, und wir haben uns riesig gefreut. Und ich denke, heute Morgen machen wir ein paar Zeugnisse oder hören auch ein paar Zeugnisse uns an von den schönsten Erlebnissen im vergangenen Jahr. Wir machen so ein bisschen Bilanz. Und wir wollen Gott preisen mit dem, was wir erlebt und erfahren haben. Also kann es jetzt schon, während wir singen, während wir Gott loben und preisen, dich so innerlich vorbereiten. Was war das schönste Erlebnis im letzten Jahr, an einem der letzten Sonntage oder irgendwo? Es muss nicht unbedingt Sonntag gewesen sein. Der Montag kann genauso schön sein. Oder der dritte Tag der Woche. Der dritte Tag der Woche, das wäre für uns jetzt mal Mittwoch, ist auch etwas Großartiges, wo wir Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit erleben. In Israel heiratet man immer am dritten Tag. Also wenn man glücklich sein möchte, gut verheiratet sein möchte, immer der dritte Tag. Denn der dritte Tag ist der Tag, wo Gott die Sonne geschaffen hat, Mond geschaffen hat, Sterne geschaffen hat. Da leuchtet das Leben, das Sonntag, dann der dritte Tag der Woche. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt am dritten Tag. Also, und am dritten Tag ist er auferstanden. Der dritte Tag ist ein Schlüsseltag. Vielleicht ist er am dritten Tag irgendwo in der Woche, Mittwoch, wo Gott was Großes getan hat. Okay, jetzt können wir anfangen. Wir wollen Gott loben und preisen. Halleluja. Wir stehen auf und wir beginnen diesen Tag mit dem Herrn und geben ihm alle Ehre. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, dass wir Sonntage hatten, so viele schöne Sonntage mit Jesus hatten. Und auch Wochentage, Herr, auch Freitag und Samstag. Du hast immer wieder uns gesegnet, uns immer wieder besucht, uns immer wieder deine Güte erwiesen. Wir waren so von dir berührt und so von dir angetan. Und ich danke dir, dass wir jetzt noch einmal Bilanz ziehen dürfen, zurückschauen dürfen, auch an diesem letzten Sonntag im Jahr, einfach dir danken dürfen für das Gute und Schöne und Liebe, das Verständliche, aber auch das Unverständliche, das Unaussprechliche. Wir haben wirklich Grund zum Loben und Danken. Und das möchten wir jetzt tun von ganzem Herzen. Segne uns, Herr Jesus. Amen. So, lasst uns einfach Gott loben und preisen. Gestern Abend noch, am Schluss unseres Gemeindeabends, da war noch das Thema, das ich kurz behandelt habe aus Lukas 2, die Darbringung Jesu. Maria und Josef, sie haben Jesus dargebracht. Sie haben Jesus in den Tempel gebracht. Bringt Jesus in die Kirche. Bringt Jesus in die Gemeinde. Bringt Jesus in den Gottesdienst, sodass jung und alt sich freuen können. So jeder soll sich freuen. Du bringst deinen Jesus, den neugeborenen König, der in deinem Herzen wohnt. So, jemand hat einmal gesagt, wenn du in die Kirche kommst, bring die Kirche mit. So, wenn du ins Haus Gottes bring die Gegenwart Gottes mit. Und wir wollen wirklich die Gegenwart Gottes nicht herbeizerren, sondern mitbringen und darbringen und präsentieren und einfach geben, sodass der alte Simeon, die alte Hanna oder die anderen, die noch rumstehen, denn sie staunten, die da herumstanden, staunten über das alles, was über das Kind gesagt worden ist. So, Menschen müssen staunen lernen über die Güte Gottes. Wir singen weiter. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer das hört, der komme. Der ist herzlich eingeladen. Preise ihn jetzt heute Morgen. Preise ihn für die Segenstunden, die du erlebt hast. Preise den Herrn. Halleluja. Bete den König an. Lass uns auch in Sprachen beten. Lass uns vom Herzen beten. Lass uns ihn rühmen heute Morgen. Er ist würdig. Halleluja. Gelobt sei der Herr. Shira Ramarasanda. Yadassi Lukuti Shikara. Oh, Manamasanda, Laramasanda, Laramashira. Oh, Laramasinduri, Ramashika, Darasida. Ich lobe dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Ich erhebe dich, Herr. Oh, ich sage dir Danke. Danke für das vergangene Jahr. Danke für deine Herrlichkeit. Danke für deinen Segen. Oh, Ramaramasanda, Taramasilu, Rashiki. Du bist ein wunderbarer Gott, ein liebender Gott, ein gütiger Gott, ein barmherziger Gott, ein Gott der Kraft, ein Gott der Stärke. Ich bete dich an. Heilige uns, Veramushiduriyasanda, erquicke Seelen aufs Neue heute Morgen, Herr. Erquicke uns aufs Neue heute Morgen. Halleluja, 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 Halleluja. Du bist ein guter Vater. Mein Gott und mein Herr.
Oh, mein Heiland, mein Erlöser, mein Befreier, mein Gott, der mich segnet, der mich stärkt, der mich erquickt. Halleluja, komm in das Allerheiligste. Tritt einen Schritt näher zu deinem Herrn heute Morgen. Die Anbetung sei dir. Lobpreis sei dir. Preis Gott. Danke, Herr. Vielleicht ist jemand hier, auf deinem Herzen brennt ein Lobpreis, ein Gebet zur Verherrlichung des Herrn und du möchtest den Herrn preisen. Komm hier ganz schnell nach vorne, damit wir übers Mikrofon, damit wir alle zusammen Amen sagen können und einfach mit einstimmen dürfen in deine Anbetung. Kommt vor seinen Thron, betet an. Wer macht den Anfang? Betet an den König, betet an den Herrn. Preis Gott.
Allmächtiger Herr, dich allein haben wir, allein bist nötig, denn du führst alles, du regierst Himmel und Erde. Danke für das letzte Jahr, du hast uns durchgebracht, du hast uns gesegnet, du hast uns beschützt, du warst mit uns. Danke, himmlischer Vater. Wirke du weiter in unserer Mitte. Lass uns deine Liebe spüren, dass wir wissen, du bist hier und du segnest die Deine. Ich danke dir in deinem Heiligen Gott, für den Herrn Jesus, der geboren ist, dessen Geburt wir feiern dürfen. Er kam, um uns sündige Menschen zu erlösen. Herr, wir haben es nicht verdient, aber deine Liebe und Gnade war es. Und so sei auch weiter mit uns.
Danke.
Lass uns bei dir sein aller Zeit. Halt uns an deiner Stadt an.
Ja.
Und wenn wir schwach werden, du bist stark, du kannst uns immer wieder aufrichten. Ich danke dir für deine Liebe und Gnade in Jesu Namen.
Amen. Amen.
Ja, Jesus, ich möchte dir danken für dein Blut und dass dieses Blut es möglich macht, dass wir ja vor dem Vater kommen können, in seiner Gegenwart.
Ja.
Weil normalerweise sind wir Sünder und wir können gar nicht zu Gott kommen, aber durch deine Blut, Jesus, ich will dich dafür preisen und dir danken, dass es dein Blut ist, das dich in den Himmel geführt hat. Ich preise dich dafür, Jesus.
Amen. Dankeschön. Kommt in seine Gegenwart. Wir wollen noch ein Chorus singen und den Herrn anbeten. Stimm dein Herz auf den Herrn ein. Erwarte alles vom Herrn. Gib alles dem Herrn. Gib dich hin. All dein Bestes, alles, was du besitzt, sag, Herr, hier bin ich. Ich bringe mich selbst als ein Opfer, als ein Lobgesang, als ein Gebet dir hin. Nimm mein Leben. Preis Gott, Jesus, mein Retter. Jesus, mein Heiland. Jesus, mein Heiler. Jesus, mein Befreier. Ich will dich preisen. Preis ihn jetzt mit diesem Lied noch. Vergleichlich groß. Ich freue mich für alle, die gekommen sind, die nicht verreist sind, die daheim geblieben sind. Gott möge euch viel Schnee, viel Sonnenschein und sonst alles, was ihr braucht und was die anderen in den Alpen oder sonst wo haben, das möge Gott euch hier in Berlin schenken. Ich freue mich ganz besonders, dass Samuel wieder im Lande ist. Ich habe gedacht, er bleibt in Amerika. Er war also 2 Monate dort, hat dort gedient in Kansas City und Umgebung. Bruder Samuel, komm und erzähl uns ganz kurz so in Telegrammstil, was alles passiert ist. Wir freuen uns, dass wir dich wieder haben. Wir geben einen Applaus und heißen herzlich willkommen in Deutschland. Er hat also in jüdisch-messianische Gemeinden gedient und woanders auch noch und Gott möge ihn segnen. Erzähl uns ganz kurz.
Ich möchte euch herzlich begrüßen. Es ist wunderbar, wieder in Berlin zu sein. Vor langer Zeit habe ich nicht so lange weg vom Haus gewesen. Mehrere Jahre. Normalerweise gehe ich vor 3 Wochen, maximal 4 Wochen. Aber dieses Mal habe ich über 6 Wochen da geblieben. So Gott will, Ende dieses Monats müssen wir zurück nach USA fliegen. Aber dieses Mal ist es ein bisschen länger, verschiedene dienstliche Sachen erledigen. Ja, in diesen ersten 4 Wochen Zeit Wir haben über 7000 Miles, das ist über 10.000 Kilometer, hier alleine gefahren. Denn in den folgenden 2 Wochen noch 2000 Miles. So, ich habe viel gereist. Gott hat für mich ein Auto versorgt. Das war ein großer Segen. Eine Freundin hat mir ein Auto gegeben. Ich habe, ja, fahren. Ich wollte tanken, in der Tankstelle gekommen. Das Auto springt nichts mehr. Denn ich habe ihn angerufen. Innerhalb einer Stunde, er ist zu mir gekommen mit einem anderen Auto. So, Gott hat wunderbar mir versorgt. Was ist passiert ist, ich habe nichts geplant, eine lange Zeit da zu bleiben. So, ich habe meine Flugschein besonders gefragt. Der beliebteste Flugschein, was ich kann kriegen. So, nach 30 Tagen, das Flugschein ist nichts mehr gut. So, es ist davor, es ist so. Ich habe erkundigt, die will $1,500. Egal ob ein Weg oder zurück. $1,500. Das eine Platz zu bekommen, das ist auch sehr schwer. Denn eine Bekannte, ich habe angerufen und gesagt, ich möchte in diesen Tag fliegen. Die haben mir sofort innerhalb 5 Minuten eine Flug besorgt, weniger als $800.
Mhm. Amen.
Das, diesen Sachen sind eine materielle Versorgung, geistliche Sachen. Wie habe ich letztes Mal gesagt, in Amerika, da geht eine richtige, echte Erweckung. Wie Billy Graham gesagt, der September 11. das Terroranschlag in Amerika eine große Änderung beigebracht. Gott gibt Amerika die letzte Chance, diesen Zeit, ob die wird mit Gott bereit, ihre Leben zu führen oder bringt sie nicht. Was ist jetzt passieren wird, was ich sehe? Europa wurde ein altes römisches Imperium wiederherstellt und versucht, Weltmacht zu übernehmen. Biblische Prophezeiung ein nach anderem in unseren Augen erfüllt. Was machen wir? In Amerika, überall die Frage, was ist so falsch mit uns? Warum eine geistliche Dunkelheit in Amerika? Dazu Gott hat denen antwortet. Bete und böse. Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, verschiedene Seminare, Predigerseminare zu halten, was zu sprechen. Manche große Gruppe, manche kleine. Es war wunderbar. Und among the Pastoren, die haben gemerkt, es geht nichts mehr, wie es war vorher, alleine zu sein. Ein Abend, ich habe in einer Satan-Baptist, ich weiß nicht, wir haben diese Organisation bei diesem Namen hier, eine Satan-Baptist-Gemeinde gesprochen. Sehr, sehr ruhig, sehr streng. Ich habe vergessen, wie so ruhig auf dem Podium zu stehen. Aber Gott hat eine große Wunder in dieser Gemeinde gemacht. Und der Pastor hat mir gekommen und gesagt, bitte, wenn du kommst wieder, wir möchten dir mehrere Tage haben in unserem Gottesdienst. So, Gott wirkt in verschiedenen Gebieten, in verschiedenen Wegen. Aber ich habe eine Verlangen, einen Wunsch, dass in Europa, besonders meine zweite Heimat in Deutschland, so eine Hunger kommt. Unsere Pastoren, unsere Gemeinden sagen, was ist mit uns? Was fehlt in uns? Wir haben Gottesdienst von Tag zu Wochentag. Aber was ist unsere Gottesdienst? Ich hoffe, die Bete, wie in Amerika, unsere Gemeinde in Deutschland, kommt der Punkt und sagt, Herr, wir brauchen deine Erneuerung in unserem Leben.
Amen.
Bevor ich gebe zurück, ich möchte eine Bibelvers lesen. Das ist vom 1. Buch Moses, Kapitel 35. Moses, Kapitel 35. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und ziehe nach Bethel und wohne daselbst und errichte dort ein Altar an Gott, der dir erschienen, als du flohest vor deinem Bruder Isaac. Daher sprach Jakob seinen Haus an alle, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch, wechselt eure Kleider und lasst uns aufbrechen und nach Bethel zu ziehen. Das ist das wichtige Punkt, dass unsere Gemeinde du an dich in Deutschland zu kommen, sagen, ja Herr, ich brauche eine Änderung. Meine Kleidung, ich möchte geändert werden, erneuert werden, eine neue Erfahrung. Ich bin so dankbar zu Gott, dass wir haben immer noch die Freiheit. Lass uns in der Freiheit bleiben und freuen uns in unseren Herrn und sagt, Gott, bringe mich zurück nach Bethel, dass ich kann von meinem Herrn einen lebendigen Alter bauen.
Amen. Dankeschön. Und wir sind dankbar, dass Gott dich nach Berlin gebracht hat. Und wir bauen hier weiter an unserem Bethel und lasst uns diese Worte und diese Gedanken einfach zu Herzen nehmen und an unserem Bethel bauen. Vielleicht für diejenigen, die Samuel nicht kennen, er macht die jüdisch-messianische Arbeit bei uns hier, macht seinen Hauskreis auf und darüber hinaus, er ist als Pastor und hat einen Reisedienst und ist viel also in der englischen Welt unterwegs zu Hause. Deshalb habe ich überlegt, ob du noch Deutsch kannst. Okay. Wir freuen uns über Gottes Gegenwart, Gottes Segnung und jetzt, er hat schon Zeugnis gegeben und wir fühlen, dass er sich hier wieder zu Hause fühlt und wieder in sein Bethel, da wo du bist, da wo du Gott begegnest, das ist dein Bethel, die Stätte. Das kann ein Dachboden sein, das kann Keller sein, das kann Wohnzimmer sein. Da, wo du deinem Gott begegnest, da ist dein Bethel. Und ich denke, wir begegnen hier auch Gott. So, wir wollen jetzt so Bilanz ziehen, ganz kurz, so ein paar Zeugnisse will ich hören. Und ich weiß nicht, wie viele Zeugnisse wir heute Morgen zusammenbekommen. Aber das schönste Erlebnis mit Gott, die schönste Begegnung mit dem Herrn im letzten Jahr, nicht im vorletzten Jahr oder die letzten 10 Jahre, sondern was war im letzten Jahr, was hat Gott in deinem Leben getan? Wer ist im letzten Jahr gesegnet worden? Darf ich mal deine Hand sehen? Von Gott berührt worden? 5 Leute. 5 Leute gebe ich mal Gelegenheit, so von denen, die sich gestreckt haben. Wer ist der Erste, wer hat ein Zeugnis oder die Erste, die ein Zeugnis hat von der Segnung, Führung Gottes? Was war das Besondere im letzten Jahr in deinem Leben mit Gott, mit dem Herrn, mit dem Wort Gottes? So, lasst uns kommen. Okay, wir geben Zeugnis zur Ehre Gottes. Und wir wollen den Herrn verherrlichen, und ich glaube, das ist auch ein Stück Lobopfer zu bringen, Dankopfer zu bringen, den Herrn zu preisen. So, was war das Besondere?
Ja, also bei mir war es irgendwie, dass ich letzten Januar das erste Mal hier in der Kirche war. Also ich war zu Hause und wollte schon ins Bett gehen, und da habe ich ganz stark eine Sehnsucht, dieser Kirche hier hinzugehen. Das war schon abends, und ich wusste gar nicht, was das hier ist für eine Kirche. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich ziehe mich mal an und gehe mal rüber. Bin ich rübergegangen, und da war hier dieser australische Gastsprecher, und die Seite hat mich so gezogen. Das war so toll. Und der hat zu mir gesagt, ich würde in diesem Jahr ein Zeichen sehen und viele Wunder erleben. Ich kann wirklich sagen, dass es war. Aber das Zeichen, das hat mir immer ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht, weil ich habe gesagt, was ist denn das Zeichen, Gott? Und dann hat unser Pastor einmal über Zeichen gepredigt. Also es war auch total toll für mich, weil ich da erst verstanden habe, was alles ein Zeichen sein kann. Und dann hat er gesagt, unter anderem kann das auch zum Beispiel ein Traum sein. Und davon will ich euch jetzt erzählen, weil das war irgendwie mein schönstes Erlebnis mit Gott dieses Jahr, finde ich. Und zwar habe ich einen Traum gehabt, und den habe ich gar nicht verstanden. Aber ich wusste, dass es ein wichtiger Traum ist, ein geistlicher Traum ist. Und dann habe ich gebetet und gesagt, Gott, erklär mir das, was bedeutet das? Und in der nächsten Nacht habe ich geträumt, dass ich in der Gemeinde bin, und ein prophetisch begabter Mensch hat mir den Traum erklärt in der Gemeinde. Und das war schon mal ganz interessant. Und am nächsten Abend war ich hier in der Gemeinde, und ich habe irgendwie im Lobpreis gedient und wollte eigentlich gar nicht nach vorne gehen, als ein Traum war. Aber irgendwas hat mich so gezogen, geh nach vorne, geh nach vorne. Und dann bin ich ganz schnell noch gerannt, glaube ich, als eine der Letzten. Und da hat unser Pastor mir die Hände aufgelegt und für mich gebetet und hat mir ein Wort der Erkenntnis gegeben, was genau nochmal dasselbe war, was in diesem Traum auch vorkam. Und da habe ich gesagt, danke Gott, das ist, glaube ich, jetzt bin ich ziemlich sicher, dass das das Zeichen ist, was du mir geben wolltest. Das war echt ganz gewaltig für mich und sehr aufregend.
Preis Gott. Und wir sind immer aufgeregt, wenn Gott uns segnet. Also ich bin aufgeregt, wenn Gottes Gegenwart da ist. So, ich muss hier stellen. Ich bin zu klein.
Ich arbeite seit 37 Jahren in der Kirche mit, in der Landeskirche bis jetzt. Und dieses Jahr war für mich so wichtig, weil ich hier in diesem halben Jahr, ich bin jetzt seit Mai regelmäßig dabei, vorher war ich ab und zu mal hier, auch über die Jahre verstreut, weil ich auch so ein bisschen früher von der Charismatik mitbekommen habe. Und habe dann in diesem halben Jahr, ich kann das also ohne Übertreibung sagen, von Gott und von Jesus und vom Heiligen Geist mehr erfahren als in den 37 Jahren davor. Und zwar so realistisch und so praktisch, dass ich einfach nur sagen kann, es ist wunderschön, Gott auf diese Art und Weise zu erleben. Der Glaube ist praktisch, betet mit den Kranken und befiehlt den Krankheiten, dass sie ausfahren. Ihr kennt diese Dinge alle. Dass ich einfach nur sagen kann, es ist wunderbar.
Preis Gott.
Preis dem Herrn.
Amen. Dankeschön. So, was ist bei dir das Besondere gewesen?
Ja, also ich möchte auch sagen, ich kam hier vor 2 Jahren hierher, und Gott hat mich also wirklich sehr, sehr gesegnet, und ich bin von ihm wirklich auch aufgebaut worden. Und da möchte ich also ganz besonders sagen, wo Billy hier war, und die Neuseeländer, also der Herr hat mich ganz, ganz reichlich gesegnet und hat mir wirklich Kraft und Mut gegeben, hier weiterzumachen und dem Herrn zu dienen und halt auch im Kleinen treu zu sein.
Amen. Preis Gott. Gott segne dich. Du siehst also dieses Jahr, darf ich mal fragen, wer hat sich dieses Jahr bekehrt? Hier bei uns, nur ganz kurz. Siehst du, ist das nicht schön? Da stehen überall Hände, wo sich Leute dieses Jahr hier mal bekehrt. Ganz spontan so, es sind noch viel mehr. Aber preis Gott. Was ist bei dir passiert?
Ja, es geht auch auf die Prophetie, die ich vom Joshua Jakob bekommen habe letztes Jahr, also letztes Jahr im Dezember 2001. Und es war die erste, die ich in meinem Leben, sowas hatte ich vorher noch nie gehabt. Und da hatte er auch für dieses Jahr speziell ganz auch zeitlich bezogen mir Dinge gesagt, wo ich im ersten Moment dachte, naja, warten wir mal ab und so, ne? War ein bisschen skeptisch. Und ich muss sagen, es trifft also eins nach dem anderen ein. Er hat mir Neues geschenkt, er hat mir Visionen gegeben. Also alles, was ich habe mir letztes Mal gerade nochmal die wieder durchgelesen und war ganz erstaunt. Man sollte sich also wirklich, kann ich jedem nur raten, die Prophetien, die man bekommt, also abschreiben oder aufnotieren, wenn man es nicht auf Kassette hat oder so, und öfter mal durchlesen, um einfach mal zu sehen, was sich alles schon wieder erfüllt hat. Das ist erstaunlich, ja. Und ich muss sagen, der Herr hat mich dermaßen durchgetragen und hat mir wirklich alles Neue gegeben. Und ich lobe und preise ihn, denn mit ihm zusammen gehe ich jetzt so eng und ich merke, es wird von Tag zu Tag enger. Und also es ist einfach so himmlisch. Man kann es gar nicht in Worte fassen.
Aber nicht nur enger so, sondern auch weiter und größer.
Ich meine jetzt enger
Ich verstehe das. Okay, Dankeschön. Was ist bei dir passiert dieses Jahr?
Also, ist eine Menge passiert in diesem Jahr und ich danke Jesus dafür. Und es endete in den, also es endete nicht. Das war das schönste Weihnachten, was wir bis jetzt erlebt haben, im ganzen Leben. Mhm. Danke.
Amen, praise God. Mein Bruder, Highlight.
Ich muss anknüpfen an Rainer. Ich habe auch jahrzehntelang dicht beim Herrn eigentlich gelebt, war an der Jesuitenschule, mit Kindern ein bisschen das versucht zu vermitteln und bin dann hier durch Rainer mit meiner Krankheit hergekommen und habe hier aber erst unseren Heiland im wahrsten Sinne als Heil erfahren und bin geheilt worden. Damals durch Billy, der das Gebet aber nur weiter trug von unserem Heiland. Und dafür preise ich Gott und seinen Sohn.
Amen. Amen. Dankeschön. Und es hat angehalten. Ich war mit ihm in Russland. Die ganzen Strapazen, alles überlebt. Praise God. Amen. So, jetzt, was ist bei dir passiert?
Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das habe ich in diesem Jahr besonders erfahren. Und speziell, als diese große Flutkatastrophe war, habe ich meine Eltern im Süden besucht. Ich bin runtergefahren, die Flut begann. Ich bin trocken runtergekommen und trocken wieder hoch. Also Dresden und Leipzig standen unter Wasser und Gott hat mich einen Weg geführt, wirklich trockenen Fußes. Und das ist schon ein Wunder.
Amen. Praise Gott. Ich habe dieser Tage was ganz Fantastisches gelesen oder ein Zeugnis bekommen. Ich kann es natürlich nicht die Ortschaft sagen, aber das war bei der Flut. Und da ist irgendwo eine Synagoge, stand irgendwo eine Synagoge, wo die Flut kam und fast alles dahin geschwemmt werden sollte. Und der Rabbi ging in die Synagoge, fing an zu beten. Und eigentlich wäre die Synagoge davon geschwemmt worden. Aber der Rabbi betete und während er betete, die Flut ging an der Synagoge vorbei. Die Synagoge ist stehen geblieben. Ich weiß die Ortschaft jetzt nicht auswendig, habe gestern so über den Tisch so eine Nachricht bekommen. Du siehst also, das Gebet des Gerechten vermag viel. Amen. Das Gebet des Gerechten vermag viel. Sogar die Flut wird umgelenkt. Wenn du durchs Wasser gehst, die Fluten sollen dich nicht ersäufen. Halleluja, praise God. Lob und Dank. So, Opferzeit. Heute machen wir wieder biblisch. Wir nehmen unser Opfer auf und lass uns aufstehen, lass uns heute Morgen noch Gott danken für die schöne Zeit, für die Segenszeit, für alles, was Gott getan hat und geschenkt hat. Wir wollen einfach Dankeschön ihm geben und unser Lobopfer bringen. Wir stehen auf und wir nehmen das Opfer hier vorne auf. Wir bringen das Opfer dem Herrn. Wir preisen den Herrn mit unserem Opfer. Und das hat gleichzeitig ein bisschen Bewegung im Raum. Aber gleichzeitig, wir holen nichts ab. Wir wollen nichts abholen. Wir sind keine Bettler, sondern du bringst Gott dein Opfer da. Wir möchten also so tun, wie es in der Bibel gehandhabt wird, wie es in der Bibel gemacht wird. Man hat das Opfer ins Heiligtum gebracht. Du bringst vor dem Altar das Opfer und wir preisen Gott mit unserem Opfer. Vater, ich danke dir, dass wir geben dürfen, dass wir auch jetzt dir ein Dankeschön geben dürfen. Wir dürfen dir ein Dankopfer bringen heute Morgen. Und du möchtest jetzt jeden, der einfach das Opfer nach vorne bringt, ganz besonders segnen, ob es wenig ist oder viel. Herr, du siehst das Herz an. Und Herr, ich möchte dich bitten, hilf, dass meine Geschwister heute Morgen mit dem Herzen geben, nicht mit dem Verstand. und auch nicht logisch geben, nicht berechnen geben, sondern durch die Leitung und Führung, durch den Impuls des Heiligen Geistes geben. Wir brauchen auch zum Geben die Salbung Gottes. Und Herr, salbe uns, damit wir auch geben können, so wie du haben möchtest, dass es gegeben wird. Nicht wie unser Verstand, unsere Logik sagt oder der menschliche Geist oder der Egoismus, der Geiz sagt, Herr, nein, sondern wie du durch den Heiligen Geist uns inspirierst. Und wir möchten dir ein Lobopfer bringen. Wir möchten mit unserem Opfer dich preisen, oh Gott. Segne dieses Opfer insbesondere. Amen. Musiker, ihr dürft hier gleich das Opfer aufnehmen. Und wir kommen hier wieder im Gang nach vorne und gehen an den Seiten raus. Keiner kommt gegen den Strom. So, die im Süddeutschen sagt man, grüß Gott, Gott soll dich grüßen. Grüß deinem Nachbarn, hab ihn lieb und sag ihm, der Herr segne dich, sag ihm was Gutes. Preis dem Herrn. Okay, lasst uns Platz nehmen. So, heute Morgen möchte ich noch euch einladen für die nächsten Gottesdienste hier im Haus. Wir haben Silvester einen Gottesdienst sehr spät. Ich sage euch auch warum. Manche denken, ich bin böse und will nicht lange predigen. Ich könnte natürlich sehr lange predigen. Ich könnte schon um 8 Uhr anfangen. Aber da war ein Problem. Unsere Mieter, die ja Dienstag regelmäßig gemietet haben, denen steht die Zeit zu und die haben gesagt, dass sie einen Gottesdienst machen. So, dann habe ich gesagt, gut, wenn ihr fertig seid, dann komme ich. Und deshalb spät gesetzt. Aber dann 14 Tage davor oder eine Woche davor haben die gesagt oder beschlossen, wir sind alle Studenten, die sind verreist, keiner da. Also wir lassen jetzt die Gottesdienste ausfallen über Weihnachten und Feiertage. Und deshalb diese ungeschickte Lösung, was wir hier haben, das ist einfach so kurz vor Mitternacht ist. Aber macht nichts. Die größten Wunder in der Bibel passierten immer um Mitternacht. Also Leute, deshalb ihr seid herzlich eingeladen zu kommen, und zwar 19 Uhr, nein, Dienstag, den 31. um 22.30 Uhr. Wir wollen mit Gebet, mit Abendmahl, mit allem drum und dran ins neue Jahr gehen. Vielleicht, ich weiß es nicht, wie ich das fühle und wie ich geleitet werde, vielleicht machen wir sogar Fußwaschung in der Bibel. Johannes 13, da wird es angeleitet, also ist auch ein guter Dienst, vielleicht nur für die, die es wollen. Also ist eine schöne Sache, den ganzen Staub abschütteln vom vergangenen Jahr, von allem, was da war, und wir fangen ganz neu das neue Jahr an. Also vielleicht so fürs neue Jahr, dass wir nicht mit dreckigen Füßen ins neue Jahr gehen. Und den ganzen Ballast von gestern und vorgestern und die ganze Beschmutzung, vielleicht ist es ein Zeichen, ein äußeres Zeichen, ein gutes Zeichen, einfach frisch motiviert, frisch gestärkt, so ins neue Jahr hineinzugehen. Fußwaschung ist ein Symbol in der Heiligen Schrift. Johannes 13 könnt ihr nachlesen, was das alles bedeutet. Gut, 1. Januar werde ich ein gutes Thema haben, in Gottes Händen. Das hat Gott mir aufs Herz gelegt, dieses Thema. Ich werde auch zu diesem Thema sprechen. Nächsten Freitag, also den 3. Januar, um 19 Uhr wird das Thema sein, sag Ja zu deinem Leben. So viele Leute können sich nicht annehmen, sich selber nicht akzeptieren und kommen mit sich selbst nicht zurecht. Sag Ja zu deinem Leben. Nicht nur Ja zu Gott und nicht nur Ja zu Mann oder Frau oder Ja zu der Familie, Ja zu dem, sondern zu deinem Leben prinzipiell. Sag Ja zu deinem Leben. Dann am Samstag, so Gott will und wir leben, den 4. Januar, wird ein Thema sein, worauf man sich verlassen kann. Worauf kann man sich verlassen? Menschen sind alles Lügner, steht einmal in der Bibel. Also, kannst du dich auf Menschen verlassen, auf Politiker verlassen, auf ihre Wahlversprechen verlassen? Auf was kann man sich verlassen? Worauf kann man sich verlassen? Und dann am Sonntag, nächsten Sonntag, so Gott, nein. Oder doch? Ja, doch. Nächsten Sonntag, 5. Januar, der starke Schutz. Wir brauchen den starken Schutz, den Schutz Gottes. Und über die ganze Ausrüstung, Schutzvorrichtungen Gottes, was Gott uns anbietet von seinem Wort. Und es wird ein besonderer Salbungsgottesdienst auch sein. Denn ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass wir geschützt sind vor Seuchen, vor Viren, vor Krankheiten, vor Verletzungen, von den Pfeilen, die nachts und tags herumschwirren. So, wir brauchen einen besonderen Panzer, einen dicken Panzer und den Schutz Gottes. Und die Salbung ist das Einzige, was uns schützt. Und es wird vielleicht, ich denke, dass ich das auch noch als Salbungsgottesdienst noch mache. So, ich fühle das einfach, dass wir das machen sollen. Am 1. Januar werde ich auch die Losungen rausgeben. Ich denke, dass Menschen gesegnet worden sind durch die Losung. Bei wem darf ich fragen, haben sich die Worte, so diese Gebete oder diese Impulse, die Eindrücke, die er letztes Jahr gezogen hat, sich erfüllt? Irgendjemand da, bei dem es Wahrheit geworden ist? so die Verheißungen, die Segenssprüche, was da drin waren. Egal, denkt drüber nach. So, das wäre das, was ich hier heute Morgen als Ankündigung habe. Dann habe ich noch ein Gebetsanliegen. Wir sind mittendrin in der Vorbereitung für die Renovierung der Kirche, hier des Innenraums. Und wir wollen eine schöne Kirche. Ihr wollt doch alle schöne Kirche haben, oder? Ja, wir wollen eine schöne Kirche. Haus Gottes soll schön sein. Es soll wirklich etwas Wunderbares werden. Und wir brauchen zuerst einmal, was wir brauchen, ist Idee. Welche Farbe soll die Kirche, sollen die Steine haben? Also lasst uns, redet miteinander, plaudert miteinander, spricht miteinander. Was für eine Farbe wollen wir machen? Mein Vorschlag ist Ziegelrot. So, das ist ein Ziegelrot und dann demnach warmer Ton, Abtönung, deshalb so, dass diese alte Ziegel wieder rauskommen. 1961 wurde die Kirche zum letzten Mal gestrichen. Also es ist höchste Zeit, dass wir streichen. Und ja, das wollen wir also tun. Und ich möchte euch bitten, dass ihr betet, innerlich vorbereitet im Gebet und auch bittet für die Mittel. Das kostet Haufen Geld. Schon allein die Maschinen, die Geräte, die Hebebühnen zu mieten, kostet fast 18.000 Euro, was ich gerechnet habe. Und wir suchen eine Lösung, dass Tag und Nacht gearbeitet wird, dass die Geräte wirklich genützt werden. So, wir wollen wirklich das Optimalste draus machen. Und zwar nicht nur, dass dieses das Auditorium hier streichen, sondern auch die Nebenräume. Wir wollen alles in einem gleich richtig machen, so weit wie möglich. Deshalb betet und denkt mit, gebt mit. So, das ist auch. Ich denke, manchmal ruht irgendwo so ein Patzen Euro irgendwo, wo ungebraucht ist. Und das, bevor das der Dieb holt, und bevor du irgendwo verlierst, und Leute, wir haben im letzten Jahr, einige unter uns haben in einem Jahr 30.000 Euro verloren durch die Aktien. Die Aktien bringen kein Geld. Oder ich denke, jemand hat hier 12.000 D-Mark damals in Telekom-Aktien investiert und das ist alles futsch. Du kannst Telekom-Aktien nur noch für ein paar Cent kaufen. Also ist im Wert gesunken. Lass uns wirklich, wenn es möglich ist, irgendwo, wenn du was übrig hast, das Geld ins Reich Gottes investieren und im Bau Gottes. Und du tust für Generationen. Wenn du am Haus Gottes baust, baust du für Generationen. Und Gott segnet nicht nur dich, sondern die Generationen nach dir. Wie viel Segen ist hier in diesem Raum schon geflossen, schon allein seitdem du da bist. Gott hat euch mächtig gesegnet, deshalb wir wollen, dass der Segen Gottes weiter fließt und weiter wirkt. Seid eingeladen, Kontonummern habt ihr da oder ihr könnt auch in die Tüten geben und eure Adresse draufschreiben, so und Namen, so dass ihr Spendenbescheinigung bekommt. Jetzt habe ich noch ein paar Gebetsanliegen. Wir möchten für einige Kranke beten, Fürbitte, ich denke, das ist auch angesagt. So, wir möchten füreinander beten. Ich möchte zuerst einmal für meine Mutter bitten. Meine Mutter ist ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte wissen nicht, was es ist genau. So, wir möchten für meine Mutter beten. Die sollte morgen eigentlich operiert werden. Aber ich denke, Gebet ist eine Macht. Thea, wo sitzt denn du? Ach, die ist beim Geldzähler noch. Die Thea, sie war letzte Woche oder vorletzte Woche krank und wir haben abends für sie gebetet und um die Zeit, wo wir hier gebetet haben, ist sie aufgestanden, hat neue Kraft bekommen und so lag sie wochenlang im Bett. Gott hat sie angerührt und hat stark gekommen und ist gleich Tag drauf im Gottesdienst gekommen. Ich muss vorstellen, und vorher ging es kaum. Das Gebet ist eine Macht. Dann Rosemarie hat gebetet, sie hat auch ein Gebetsanliegen für jemanden, wo krank ist, wenn ich richtig bin. Krebskranke Frau und die geht hin dort. Lauter, das spricht zu mir, dass ich das höre. Und du wirst beten dafür. Und wir segnen dich. So, wir möchten auch, wie heißt der? Das reicht. Hans, Gott weiß, wo der Hans wohnt und was er ist. So, das möchten wir dafür beten. Lass uns aufstehen noch und für die beiden Anliegen beten, auch für die anderen Kranken, die da sind. Meiner Frau geht es auch nicht so gut. Sie hustet noch und sie fühlt sich auch nicht so wohl. Wir möchten auch für sie beten. Vielleicht noch jemand, wo da jemand hat zu Hause oder beten möchte. Dein Bruder. Wer jetzt bei Ihnen? Ja, da machen wir am Schluss. Ich werde wahrscheinlich am Schluss für Kranke beten. Noch jemand, wo für jemand hat? Dein Sohn. Okay, noch jemand? Okay. Also die Hände, die aufgestreckt sind, Gott weiß es. Vater, du weißt all diese Gebete, all diese Nöte, all diese Probleme, all diese Krankheiten. Wir bringen all unsere Kranken, Schwachen und Mühseligen zu dir. Herr, so wie damals in Palästina, in Israel, und dort hast du über die Straßen Judäas gingst, Herr, und Kranke geheilt hast, so möchtest du heute zu all den Kranken hingehen und sie besuchen, sie segnen, Herr, sie anrühren, Herr Jesus. Aber wir bringen sie jetzt dir im Glauben, Herr. Wir bringen den Hans dir, wir bringen meine Mutter, hier, meine Frau und Herr, all diese lieben Kranken, die hier im Raum sind, Herr Jesus, und ihre Lieben erwähnen in irgendeiner Art und Weise und anzeigen, berühre du sie, Gott. Halleluja, heilender Strom Gottes, fließe jetzt durch diese Gemeinde zu den vielen, vielen Menschen, die sich uns anvertraut haben. Und wir möchten Kanäle des Segens sein. Und wir möchten einstehen im Glauben für unser Lieben. Und wir möchten, Herr, dich bitten, greif ein und schaff eine Veränderung der Dinge. Herr, und lass das ein Wunder geschieht. Du kannst deinen Engel senden und Engel können, oh, die Heilung rüberbringen. Das, was vielleicht menschlich nicht möglich ist. Segne auch Rosemarie, wenn sie dorthin geht. Herr, und gib Gnade, gib Salbung. Gib die richtigen Worte, Herr, und gib Gnade, dass der Hans nicht nur Heilung empfängt, sondern dass er auch ewiges Leben empfängt, Herr Jesus. Du möchtest die ganze Familie retten. Bei dir sind Wunder kein Problem, Herr. Ich danke dir, ich preise dich und bete dich an. Halleluja. Und wir sagen alle zusammen Amen. 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 Wir nehmen Platz. Gott segne uns. Heute Morgen möchte ich mit euch ein Wort Gottes teilen. Bevor ich das tue, ich möchte noch Dankeschön sagen für alle, die gestern fleißig mitgearbeitet haben. Ich danke euch allen, es war lieb von euch. Gestern hatten wir eine gute Zeit für die, die nicht da waren. Und wir haben genossen diesen Gemeindenachmittag. Praise Gott. Heute Morgen lade ich euch ein, Lukas Kapitel 12 aufzuschlagen. Es ist meine letzte Predigt, Sonntagspredigt in diesem Jahr. So, und ich habe eine gute Predigt. Denke ich wenigstens, dass es eine gute Predigt ist. Wenn ein Hausvater wüsste, das ist gleichzeitig Abrechnung und Umrechnung fürs Neue. Wenn der Hausvater wüsste, wenn ein Dieb kommt, würde über sein Haus wachen. Diesen Gedanken werde ich heute Morgen bewegen. Aber ich lese zuerst einmal die Geschichte, Lukas 12 von Vers 35. So, während du noch aufschlägst, heiße ich auch alle Gäste ganz herzlich willkommen. Darf ich mal fragen, wer ist hier als Gast zum ersten Mal hier? Praise Gott. Also wir heißen ganz herzlich unsere Gäste willkommen. Gott segne euch. Und ich möchte den Gästen auch gleichzeitig sagen, sie können von diesem Gottesdienst eine Kassette bekommen. Am Ausgang haben wir so einen Zettel, schreibt eure Adresse drauf, euren Namen und das Datum von heute. Ihr kriegt eine kostenlose Kassette von heute geliefert, so damit ihr nachhören könnt, wo ihr wart, was der Pastor gesagt hat, ob es gut war oder schlecht war. Könnt auch kritisieren, wenn ihr wollt, und mir ein paar Zeilen schreiben und so. Aber wie auch immer. Oder ihr gebt es weiter. Ihr habt dann die Predigt gehört und ich könnte das auch weiterempfehlen. Ich heiße auch meine Schwester und meinen Schwager ganz herzlich willkommen. Die sitzen ganz hinten. Würdet ihr aufstehen? Und wir geben euch auch einen Applaus. Dankeschön. Mein Schwager ist Pastor in Sindelfingen und arbeitet in der Gemeinde Gottes auch als solches mit. Okay, habt ihr aufgeschlagen? Dann winkt. Okay. Lukas Kapitel 12, Vers 35. Ich lese hier. Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Also seid bereit. Und auch wenn wir ins neue Jahr hineingehen, seid bereit. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten. Wir haben schon kurz gehört, was Bruder Samuel sagte. Wir sind in der Endzeit, vielleicht auch die letzte Chance, die zweite Chance, die Gnadenzeit. Also auf den Herrn warten, bereit sein. Und die auf den Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist und die ihm offen und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Das wird Gottesdienst sein, wenn der Heiland dich bedient. Nicht nur, dass du den Heiland bedienst, sondern der Heiland dich bedient. Das ist ein großes Ereignis, was wir erleben werden. Aber das ist nicht mein Thema heute Morgen. Und kommt er zuerst in der zweiten oder dritten Nacht wach und findet sie wach, selig sind sie. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet euch auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der er es nicht erwartet. Ich möchte euch nur sagen, Jesus vergleicht sich mit einem Dieb. Jesus kommt wie ein Dieb. So, da sagte Petrus, Herr, was meinst du hier mit diesem Gleichnis? Nur uns oder alle die anderen auch? Und der Herr antwortete, wer ist der treue und kluge Verwalter, den der Herr eingesetzt hat, damit er sein Gesinde zur rechten Zeit Nahrung gibt und austeilt? Also treuer Dienst, treue Arbeit, treu sein, wach sein, bereit sein. Das ist, was Gott uns hier durch dieses Wort zeigen möchte. Ich bete noch und bitte Gott um seinen Segen. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Und ich möchte, dass du uns in deinem Wort begegnest durch den Heiligen Geist. Gib mir die Salbung, gib mir die richtigen Gedanken, die richtige Inspiration, damit ich das rüberbringe, was du heute Morgen gesagt haben möchtest. Rede, Geist Gottes, übernimm du die Kontrolle von diesem Gottesdienst. Und Herr, wir sind in deinen Händen und wir erwarten alles von dir. Herr, und ich möchte ein Werkzeug sein, ich möchte dein Knecht und Diener sein, der einfach nur dein Wort weitergibt. Und ich möchte treu sein über das, was du mir anvertraut hast. Und ich möchte dir, oh Herr, dienen, dich verherrlichen, Menschen zu dir bringen und Menschen zu dir ziehen. Ich danke für dein Wort heute Morgen. Amen. Wenn ich das Jahr so zurückschaue, bin eigentlich geschockt, wie schnell ist doch die Zeit vergangen. Mir ist noch so, als wenn ich Silvester feiern würde, als ich Weihnachten feiern würde. Das, und alles so schnell vorbei. Und man ist um ein Jahr älter geworden. Die Zeit ist wie im Flug, so mit 180 auf der Schnellstraße vorbeigerauscht. So geht die Zeit, so geht die Weltgeschichte, so geht die Heilsgeschichte, so geht auch die Gnadenzeit vorbei. Und einmal gibt es eine Deadline, einen toten Punkt, wo er sagt, aus, vorbei, jetzt ist die Türe zu. Gott hat uns nicht in Unkenntnis gelassen. Das ist mal ganz arg wichtig. Jesus sagt, ihr habt Zeichen. Er kennt die Zeichen. Matthäus 24, Lukas 21 gibt es Zeichen von der Endzeit. Und das will ich also heute Morgen nicht groß erwähnen. Wir sind in der Endzeit. Wir sind in den letzten Zügen der Weltgeschichte. Wir stehen vor einer gewaltigen Katastrophe, Weltkatastrophe. Also ich will nicht schwarz malen oder jemanden betrüben und traurig machen. Wir sind mittendrin vor einem Krieg. Die Welt steht vor einer Katastrophe. Ich weiß nicht, was im Nahen Osten alles geschieht. Ich will kein Prophet sein, will auch nicht prophezeien heute Morgen. Ich will nur eines sagen, dort wird sich Weltgeschichte abspielen. Dort werden Weichen plötzlich gestellt, ob die einen wollen oder nicht wollen, egal. Gott macht Geschichte. Die Bibel sagt, Gott steuert Kriege, nicht die Menschen, nicht Bush und nicht Putin oder sonst irgendeiner der Politiker, auch nicht Schröder. Gott macht Geschichte. Und Gott kommt zu seinem Plan, was er sich vorgenommen hat. Kein Tod, kein Teufel, kein Präsident, kein Kanzler, weder du noch ich können daran hindern. Wenn die Apokalypse beginnt, Apokalypse ist dieses Countdown, da gibt es keinen Stopp mehr. Und das ist, die jüdische Tradition sagt, wenn die Apokalypse einmal anläuft, da gibt es kein Halt mehr. Das Countdown läuft. Und wenn der Punkt Zero erreicht wurde, dann geht es hoch. Countdown läuft jetzt in der Weltgeschichte. Und deshalb, wenn der Hausvater wüsste, dann würde alles bereit machen. Wenn du wüsstest, wann der Dieb zu dir kommt, wann er bei dir einbricht, dann würdest du Überwachungskameras aufstellen, dann würdest du hellwach sein, mit der Axt hinter der Tür stehen oder mit Maschinengewehr, egal was. Du würdest also wachen und warten auf den Dieb oder gleich schon ausholen. Aber du weißt es nicht, wann er kommt. Du weißt es nicht, wann er kommt. Hier in dieser Geschichte wird, dass Gott befohlen hat, dem Torhüter zu wachen. In Matthäus Evangelium kommt dieselbe Geschichte in einer anderen Version. So, der Torhüter soll wachen, soll wie ein scharfer Hund sein. Und ich habe festgestellt, Gänse wachen besser als Hunde. In alten Rom war es ja so. So, Gänse wachen besser als, so, und Gott hat dich so als eine Gans, als einen scharfen Wachhund aufgestellt, dass es bewacht. Und manche vermögende Leute, die haben einen scharfen, bissigen Hund, so, der das Haus bewacht. Aber was passiert, wenn der Hund eingeschläfert wird? Oder der Hund irgendwie liquidiert wird. Also, wenn der Hausvater wüsste, würde alle Register ziehen, würde alles in Sicherheit bringen, würde seinen Besitz verstecken sogar noch, verbergen, damit, wenn der Dieb schon einbricht, es ja nicht findet. Was ich heute Morgen bringen möchte, ist eine doppeldeutige Predigt. Eine sehr doppeldeutige Predigt. Zwei verschiedene Bilder greife ich. Das ist keine Panne von mir heute Morgen, sondern ich greife zwei Bilder aus der Heiligen Schrift. Also hier der Dieb, was der Dieb auch alles bedeutet, positiv und negativ, so diese beiden Seiten. Jesus vergleicht sich hier als Menschensohn. Das ist das Hoheitstitel, was die Urgemeinde für Jesus gab. Das Menschensohn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, zu einer Stunde, wo es niemand meint, wo es niemand denkt. 11. September haben wir vorhin gehört, 11. September, keiner hat damit gerechnet. Und die Menschen haben mit so vielem nicht gerechnet.
Und es kommt so vieles, womit die Menschen gar nicht gerechnet haben, wie ein Dieb in der Nacht. Dann das andere, dass Gott nicht manipulierbar ist. Er kommt, wann er will, als der Dieb, nicht wenn du willst. Oder wenn die Neuapostolen wollen, oder Jehovas Zeugen wollen, oder andere Endzeitpropheten möchten, so 2002, jetzt noch vor noch im Morgen soll er kommen, oder irgendwie nächstes Jahr wird er kommen. Nein, er lässt sich nicht manipulieren, er lässt sich nicht bestimmen. Ein Dieb meldet sich auch nicht an, schickt nicht eine Meldung und sagt, ich komme. Der Dieb kommt und überrascht. Also dieser Überraschungseffekt in der Wiederkunft Jesu, das ist die eine Seite. Und dann sollten wir uns hüten. Das ist die andere Seite, wie ich dich betrachten möchte. Wir sollten uns vor Dieben hüten. Viele von uns sind schon einmal überfallen worden oder ausgeraubt worden. Und du weißt, was das bedeutet, ausgeraubt zu werden oder überfallen zu werden. So, ich will heute Morgen kein Sicherheitstraining geben oder zeigen, wie man sich vor Überraschungen schützt. Niemand ist vor Überraschungen gefeit. Weißt du, du kannst noch so gewappnet sein und du wirst überrumpelt und du wirst überfallen. Und du kannst nichts dafür oft. Und die Diebe, die Räuber legen so drauf an. Sie kommen in einem Augenblick, wo du nicht damit rechnest. Also der Überfall, in welcher Form auch immer, kommt immer dann, weil wir es nicht rechnen. Der Antichrist hat sehr schön verstanden, die Welt, die Menschheit, die Christenheit insbesondere, einzulullen und einzuschläfern, so dass sie gar nicht mehr so richtig achten. Sie feiern Gottesdienst und sie merken nicht, ob Jesus dabei ist oder nicht dabei ist. So, sie gehen in die Kirche. Bill Bright hat einmal gesagt, ein Mann Gottes hat einmal gesagt, wenn der Heilige Geist von der Erde genommen wird, die meisten Kirchen würden genauso weiter Gottesdienst spielen wie bisher. Sie merken nicht einmal, dass der Heilige Geist von der Erde genommen ist, dass Jesus inzwischen gekommen ist. Der Organist spielt, der Pastor predigt, die Leute kommen und gehen, vielleicht fehlen ein paar Leute, das ist eigentlich alles. Das sind die Frommen, die Betbrüder und die Betschwestern, die haben so viel gebetet und so viel geglaubt, die haben sich in Luft aufgelöst einfach dann. Und das wird dann die einfache Erklärung sein, was der Antichrist übrig hat. Aber wie gesagt, hat die Leute so fest auf das Materielle ausgerichtet, dass sie das gar nicht merken. Und sie achteten es nicht, bis in der Endzeit vom Noah die Rede ist und so weiter. Christus sagt, dass viele falsche Propheten auftreten werden, die Christen in Bedrängnis geraten werden. All das steht an. Und du sagst, ja, Bedrängnis. Wenn ich dich frage, hast du nicht Probleme? Greift der Teufel nicht an im Kleinen? Jeder von uns, jeder, der an Jesus Christus glaubt, muss durch Kämpfe hindurch, muss durch Anfechtungen hindurch. Auf der anderen Seite wird das Evangelium weltweit verkündigt. Ich habe mich gefreut, dass Bruder Samuel gedient hat in Russland, in Amerika. Wir waren in Russland. So von dieser Gemeinde sind Ströme in verschiedene Richtungen ausgegangen und wir haben überall dienen dürfen, denn wir glauben, Jesus kommt bald. Halleluja. Ich glaube, dass Jesus kommt bald. Wer glaubt das? Er kommt bald. Maranatha. Und wir möchten uns mit diesem Maranatha immer wieder grüßen und uns dessen erinnern. Unser Herr kommt bald. Wachsamkeit ist angesagt. Jesus sagt in Matthäus 24, darum wache, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde er kommt, er würde wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Wenn er wüsste. Christen haben vergessen, über die Endzeit zu sprechen. Meistens reden sie nur in der Adventszeit über die Endzeit, über die Wiederkunft Jesu. Eigentlich sollte das Thema das ganze Jahr über sein, nicht nur in der Adventszeit. Unser Herr kommt. Aber die Welt tut es. Zurzeit laufen weltweit einige gewaltige, großartige Bestseller, Romane, Endzeitromane. Da können Christen nicht besser schreiben, als das, was diese Bestseller als Romane auf dem Markt sind. Sogar Filme werden gedreht. Also, und die Welt wird aufgerüttelt. Es ist nicht nur eine Horrorvision, sondern es kann auch Realität werden. Und wir sind der Realität sehr, sehr nahe. Und wenn ich die Endzeitreden Jesu höre, sagt er immer wieder, seid wachsam, betet, seid bereit. Seid wachsam, betet, seid bereit. Also was sagt er? Seid wachsam, betet, seid bereit. Lass uns das zusammen wiederholen. Seid wachsam, betet, seid bereit. Noch einmal. Seid wachsam, betet, seid bereit. Das ist, was Jesus von uns will. Was er von den Jüngern immer wieder wollte. Seid wachsam, betet, seid bereit. Der größte Feind der Menschheit ist Schläfrigkeit. Ich bin böse, dass der liebe Gott mich verurteilt hat, 8 Stunden am Tag wenigstens zu schlafen. Ein Drittel meines Lebens verschlafe ich. Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht furchtbar? Ein Drittel meines Lebens verschlafe ich. Überleg einmal, wie viele Jahre verschläfst du? Im Natürlichen, wir brauchen den Schlaf, wir müssen den Schlaf haben. Aber wir verschlafen ein Drittel unseres Lebens. Manche mehr, manche weniger. Ein Drittel. Aber schlimm wird es, wenn wir geistlich unser Leben verschlafen. Der Feind kommt, der Dieb kommt, der Räuber kommt, wenn wir passiv sind, wenn wir nicht wachen, wenn wir nicht damit rechnen, wenn wir nicht damit denken. Wenn wir anfangen zu gehen, wenn der Sauerstoff fehlt und wir einnicken, nur eine Sekunde einnicken. Du weißt beim Autofahren, was es bedeutet, eine Sekunde einzunicken bei 180. Da bist du weg. Dann bist du ganz schnell im Graben und dann hat sich mal gegeben. Und dann musst du die Knochen nummerieren. Wenn du eine Sekunde einschläfst und nicht aufpasst. Du siehst, was eine Sekunde, ein Augenblick manchmal in unserem Leben bewirken kann. Ein Augenblick kann eine Katastrophe verursachen. Was schläfert ein? Lass uns über nachdenken. Was macht uns müde? Was macht uns träge? Jesus sagt, wachet. Dieses monotone Singen schläfert uns ein. Immer wieder so. Ganz monotone Singen, monotone Predigten, monotone Gebete, monotones Leben. So diese Routine, so aus Gewohnheit. Aus Gewohnheit hat Maria und Josef Jesus vergessen auf dem Weg nach Nazareth. Aus Gewohnheit. So monotones Leben. Wenn wir monoton werden und ja, das kenne ich schon alles, das weiß ich schon alles, das habe ich alles schon gehört einmal und so weiter. Immer so auf der Stelle treten, immer das Gleiche tun, das macht uns schläfrig. Immer dasselbe. Und dann kannst du schon mit zugemachten Augen von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts, von rechts nach links. Und dann geht es immer das gleiche Tischgebet. Immer die gleiche Formel, immer der gleiche und so weiter. Nichts mehr Neues, nichts mehr Spontanes, keine Inspiration mehr, keine Vision mehr, keine Offenbarung mehr, keine Veränderung. Immer so die gleichen Knöpfe zählen und die gleiche Hantierung, der gleiche Griff, immer auf demselben Platz. Immer auf denselben Platz sitzen, das ist auch immer gefährlich. Weißt du, der Herr Jesus sucht dich vielleicht auf einem anderen Platz, ganz woanders. Und er sagt, also eigentlich sollten wir woanders sitzen, woanders sein, also Bewegung. Aber weißt du, immer mein Platz, mein Stuhl, mein Tisch, hier sitzt der Papa. Die Routine ist gefährlich und Gott möchte uns von der Routine befreien. Routine macht uns schläfrig. Durch Routine kommen wir in einem Trott. Durch Routine. Und deshalb, wenn wir am Leben bleiben möchten und überleben möchten, Gott muss uns führen. Wir wachsen ja, wir entwickeln uns weiter fort. Wir müssen neu denken und umdenken. Das gehört alles zum christlichen Leben. Taschendiebe, die arbeiten sehr perfekt. Und die beobachten ganz genau immer das Gleiche. Ich wurde mal vom militärischen Abschirmdienst gewarnt, weil ich mich für Bulgaren eingesetzt habe und einige Bulgaren aus dem Gefängnis geholt habe. Da hat mich der militärische Abschirmdienst gesagt, Herr Matutis, Sie müssen ab sofort anders leben. Sie dürfen nicht im gleichen Laden einkaufen, Sie müssen die Geschäfte wechseln, Sie möchten auch Ihre Ankunftszeiten, Ihre Weggangszeiten, Sie müssen alles verändern und nicht mehr gleichmäßig. Darauf hat der militärische Abschirmdienst vorgesehen, also die damals der Geheimdienst, der bulgarische Geheimdienst, das war ja tödlich. Sie müssen ständig sich verändern. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du von den Dieben verschont werden möchtest, musst du ständig neues Leben führen. Neue Wege gehen, neue Gedanken, neue Gebete, sodass der Räuber dich nicht erwischt und nicht betrügt. Und dich nicht ausnimmt und nicht an deine Sachen rankommt. Andere Geschäfte, andere Leute, zu anderen Zeiten, also nie den gleichen Weg benutzen, denn darauf legt der Feind dann an. Und viele Menschen merken nicht, wie sie betrogen werden. Sie werden betrogen und sie merken nicht betrogen. Als ich jetzt in Moskau war, ich gehe zum Kaufhof Gumm rein und da sehe ich, da klingelt bei jemand das Handy, der holt sein Handy aus der Tasche raus und während er sein Handy aus der Tasche holt, fällt so ein Batzen Dollarnoten auf den Boden. Ich bück mich, ich will dem aufheben und gleichzeitig mit mir bückt sich ein Taschendieb. Die Stadt ist voll von Taschendieben in Moskau. So, aber nicht nur Moskau, auch woanders. So, da bückt sich der Dieb und hält auch diesen Dollarpaket fest. Und wir beide halten den Dollarpaket fest und ich halte den Mann, der das verloren hat. Halt, sage ich, Sie haben Geld verloren. Ich konnte nicht Russisch so schnell umdenken. Und ich halte den Mann, schreie den Mann an, halt, Sie haben Geld verloren. Was macht der? Der telefoniert weiter und der Dieb sagt 50-50. Also er wollte, dass ich gebe und dass ich 50-50, merkt, dass ich ein Ausländer bin, 50-50. So,
und ich halt, sage ich, halt, ihr Geld, sie haben verloren. Und ich schreie, der dreht sich nicht um. Und dann habe ich gedacht, was soll ich machen? Lass ihn laufen. Ich habe nicht 50-50, ich will kein gestohlenes Geld haben. Auch wenn ich das gut gebraucht hätte für Waisenhäuser. Da steht lauter dicke Dollarnoten und das in ein Paket in Plastikbeutel eingepackt. Fällt ihm aus der Tasche. Leichtsinn. Und sie achteten es nicht. Und so sieht es wie jetzt bei diesem Mann, bei dieser Panne dort in Moskau. So sind viele Christen, sie haben etwas verloren. Man schreit sie an, man brüllt sie an, man predigt sie an, man zerrt sie. Ich habe den Mann an der Hand festgehalten. Also es wäre anders, wenn es nicht gemerkt hat. Der hat es gemerkt, aber nicht reagiert. Und das ist die Tragödie. Du wirst von Gott berührt. Du wirst vom Heiligen Geist berührt. Und du merkst es nicht. Du reagierst nicht. Du nimmst das Reden Gottes nicht wahr. Schläfrigkeit. Gleichgültigkeit. Mir kann das nichts passieren. Deshalb sagt Jesus, wachet. Alles, was ich euch sage, ist, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Was ist wachen und beten? Das Angesicht Gottes suchen. Und das ist, was ich in der Bibel hier lerne. Nicht nur das Vaterunser. Das Vaterunser mag ein gutes Gebet sein. Aber der Psalmist sagt in Psalm 43, er sagt, Seele, warum stöhnst du so? Weißt du, beten und beten sind zwei Paar Stiefel. Seele, warum stöhnst du? Gott will kein Gestöhne haben. Weißt du, was Gott haben möchte? Anbetung möchte er haben. Und Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und wir sollten vielmehr das Angesicht Gottes suchen, Gott loben und preisen, dann werden wir nicht in Anfechtung fallen. Nur über Anbetung überwinden wir unsere Bedrückung, überwinden unsere Schläfrigkeit, überwinden alles Negative, nur über Anbetung werden die Diebe verdrängt. Weißt du, in einem Haus, wo man singt und glücklich, fröhlich ist und laut ist, in solch einem Haus brechen die Diebe nicht ein. Aber wo alle schlafen, alle schläft, einsam wacht, nur das traute Paar. Alles schläft. Weißt du, wo alles schläft, da brechen die Diebe ein. Aber wo gelobt und gepriesen wird, wo Gott gerühmt wird, da wird nicht eingebrochen. Das sage ich euch. Ich komme nachher auch zu diesem Thema noch ganz kurz zu sprechen. Da weicht auch die Depression. Da hat der Teufel nichts zu holen. Kann er nichts holen. Er kann mich nicht ausrauben. Nur die Anbetung deckt deine Bedürfnisse, macht dich kühn und mutig und stark. Anbetung ist der beste Schutzmantel gegen Anfechtung. Anbetung Gottes. Wenn du keine Anbetung mehr in deinem Leben hast, wenn kein Feuer auf dem Altar mehr brennt, wenn der Altar zerstört ist, dann kommen Anfechtungen, dann kommen Ängste, dann kommen Bedrückungen, dann kommen Zweifel und so weiter. Sorge immer, wenn du überleben möchtest, sorge immer für frisches Öl, dass immer die Flamme Gottes lodert auf dem Altar, auf deinem Lebensaltar, dass genug Brennstoff da ist. Du bist in Sicherheit, solange du Gott anbetest. Glaubst du das? Du bist in Sicherheit, solange du Gott anbetest. Der Arge traut sich nicht an, dich anzutasten, denn du schaust das Angesicht Gottes. Und solange du das Angesicht Gottes schaust, fürchtet sich der Teufel, dich zu berühren. Denn du könntest Gott ihn verraten, ihn anklagen, ihn verpetzen. So, da fürchtet er sich, wenn du Gott lobst und preist. Und wenn du Gott anbetest, überwindest du alle deine Schwächen. Deshalb der innere Mensch ist so wichtig, dass er stark ist. Und wenn du innen drin im Lobpreis, in der Anbetung Gottes bist, dann kann der Dieb nicht an dein Leben ran. Wenn ein Hausvater wüsste, wenn der Dieb kommt, wie wisst das nicht, wenn der Herr, das ist jetzt der Dieb, Jesus der Dieb, er bezeichnet sich als Dieb, er liebt als Dieb zu sein, denn er hat sich auch unter Diebe kreuzigen lassen sogar. Stell mal sowas vor. Also Jesus kommt als Dieb und ich trete nachher den Beweis an, dass Jesus wirklich wie ein Dieb gekommen ist. Und zwar, weißt du was? Er kam in diese Welt, die Hölle zu plündern. Und er nahm das Gefängnis gefangen. Und jeder Mensch, der sich zu Jesus bekehrt, ist ein Raub Gottes aus der Hölle. Aus den Flammen. Wie ein Brand aus dem Feuer gerettet. Jeder Bekehrte. Also Jesus kam zu stehlen, Leute. Könnt ihr das vorstellen? Er kam, und du bist auch ein Diebesgut Gottes. Du und ich. Ich bin begeistert. Gott hat mich gestohlen. Mich aus dieser sündigen, schmutzigen Welt herausgenommen und mich befreit. Jesus ist als Dieb in diese Welt gekommen, um, wie Reinhard Bonke einmal so schön sagt, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Halleluja. So ist Jesus gekommen. Und du weißt nicht, wann er kommt, wann Gottes Stunde seine Stunde, für dein Leben ist. So, deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Haltung der Anbetung bleiben, Tag und Nacht. Wir wissen nicht, wann der Herr erscheint. Jesus kommt wieder, ist ein Thema nicht für die Welt draußen, sondern ein Thema für die Gemeinde, für die Gläubigen. Jesus kommt wieder, ist ein seelsorgerliches Thema für die Glaubenden, sodass die Glaubenden bereit sein können, bereit sein dürfen. Wann er kommt, er ist, ich bin bereit, Gott zu begegnen. Gott zu begegnen, Gottes Angesicht zu schauen und so weiter. Du weißt es nicht, wann es ist. Jesus kommt wie ein Dieb. Ein anderes Bild, ich gehe jetzt ein Stückchen weiter. Er kommt plötzlich. Und wir sollten bereit sein, wenn Jesus plötzlich da ist. Heilung ist nicht immer da. Manche Leute denken, wenn wir Heilungsevangelisation haben, dann ist Heilung immer da. Heilung ist nicht immer da. Das kann sein, dass die Heilung 5 Minuten da ist und 2 Stunden nicht da ist. Das ist eine Salbung. Und wir müssen lernen, mit der Salbung mit Gott mitzugehen, wenn es dran ist. Vieles ist nicht dran und wir glauben, für uns, unsere Zeit ist immer. Aber seine Zeit ist noch nicht gekommen, wo er kommen soll, wo er eingreifen soll, wo er sich offenbaren soll. Visionen, Offenbarungen. Ich kann gerne mich hinsetzen, im Liegestuhl hinlegen oder auf den Bauch legen oder was weiß ich, wie auch immer und sagen, jetzt warte ich auf eine Offenbarung. Vielleicht muss ich 7 Tage warten, bis die kommt. Und dann kommt irgendwann, aber ich kann nicht manipulieren, Gott berechnen und sagen, jetzt muss es kommen, jetzt kommt es. Nein, selbst wenn ich 40 Tage faste, kommt es nicht. So, es ist nicht von mir abhängig, sondern seine Zeit muss reif werden. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. So, alles hat seine Zeit und deshalb ist so wichtig, dass wir mit der Gottesuhr mitgehen und nicht mit unserer Uhr mitgehen. Viele vergessen, Gott permanent laufend zu suchen, gelegen oder ungelegen, zur Zeit und zur Unzeit. Wir müssen zur Zeit und zur Unzeit predigen. Ich weiß nicht, wann Jesus kommt, deshalb ich muss arbeiten. Und ich muss mein Bestes geben. Wenn ein Hausvater wüsste, könnte sich so viel Zeit sparen. Vor mir war einer, der hat ein ganzes Schlafzimmer gekauft. Und er steht vor mir und schimpft, dass so lange das nicht geliefert wird, was er sich bestellt hat. Und schimpft. Also das ist ein Saftladen und was er so alles erzählt. Und weißt du, vor lauter Ärger sagt er, mir reicht's, die können die Sache behalten und so weiter. Fährt weg. Der ist keine 5 Minuten weg, wird sein Name ausgerufen, mehrmals ausgerufen, die Waren sind da, bitte holen sie ab und so weiter. Und er hat die ganze Rampe vollgestellt mit seinen Möbel oder Waren vollgestellt. So, die anderen konnten gar nichts empfangen, weil der, der es bestellt hat, nicht mehr da war. Und so sind viele Gotteskinder. Sie kommen mit ihrem Leiterwägelchen zum Heiland und sagen, lieber Heiland, ich brauche das. Und der Heiland ist gerade beim Pakete machen und beim Einpacken. Und dann ist es soweit. Die sind nicht mehr da. Furchtbar. Und es ist so wichtig, dass wir anhalten, durchhalten, aushalten. Das gehört zum christlichen Leben genauso wie alles andere, was dazu gehört. Aushalten. Viele Christen bitten um etwas, bestellen etwas, aber es dauert zu lange. Stell dir mal vor, Gott hat Daniel hat ein Problem gehabt, ein politisches Problem, hat betet und der muss 21 Tage auf seine Gebetserhörung warten. Und die kommt erst nach 21 Tagen, das hat verschiedene Gründe, warum es nach 21 Tagen kommt. So, es hat auch manche Gründe, warum Gott nicht sofort auf der Stelle in deinem Leben antworten kann. Es hat manche Gründe, zuerst musst du auch vielleicht Hausaufgaben noch machen. Vielleicht muss Gott noch dazwischen was anderes erledigen. So wie es beim Daniel, dass ein anderer widerstanden hat, blockiert hat, nicht wollte, dass die Erhörung kommt und die Antwort Gottes kommt. So, wir müssen lernen, auf Gottes Zeit zu warten. Wir haben gebetet und wir dürfen erwarten, es wird kommen. Egal wie. Es wird kommen. Denn Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort, bittet und ihr werdet auch empfangen. Das ist also A und O, Alpha und Omega. Das ist das alles drin. Betet und erwartet und lasst uns so lange dranbleiben. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Lasst uns so lange dranbleiben, bis wir es erleben. Apathie. Nicht Appetit, sondern Apathie. Das ist, womit der Teufel am liebsten arbeitet. Mit der Apathie. Was wäre passiert, oder was wäre nicht passiert, wenn die Eva und der Adam nicht auf die Schlange gehört hätten? Aber die Schlange sagte der Adam und der Eva, vor, was sie zu tun hätten. Guck mal, dieser Apfel, wunderbar, macht klug noch dazu und so weiter. Jetzt kommt das Nächste, wie Schläfrigkeit kommt. Wir werden manipuliert, der Feind manipuliert uns, lenkt uns ab, versucht uns von der Hauptsache zur Nebensache umzulenken. Das ist nicht so wichtig, das ist wichtig. Und dann arbeitet man, man kämpft sich, man legt sich fest, man fixiert sich auf einen Punkt und dann wird man wie von der Schlange der Frosch hypnotisiert von den Dingen und man kann nicht mehr anders, man ist fixiert auf einen festen Punkt. Apathie. Die Schlange diktiert dann plötzlich, nimm, iss, das tut gut und das baut auf und so weiter. Und Paulus sagt einmal in der Bibel, den Galater, die haben gut angefangen, wer hat euch verzaubert? Wer hat euch hypnotisiert? Wer hat euch bestohlen? Wer hat euch die Gnade Gottes geraubt und madig gemacht oder entwertet? Weißt du, der Feind versucht, die Gaben Gottes, die Geschenke Gottes, die Segnungen Gottes, das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes zu entwerten. Die sind nichts wert mehr. Plötzlich bedeuten sie nichts mehr, weil er den Inhalt genommen hat. Wer hat euch verzaubert? Eine Waffe des Diebes ist immer Ablenkung. So arbeitet der Dieb. Wachet. Also du kannst noch so wach stehen, aber wenn du dich ablenken lässt in die falsche Richtung, deinen Blick richtest, auf falsche Prioritäten in deinem Leben setzt und falsche Aufmerksamkeit, falsche Betonung in deinem Leben legst. So ein Satz, nur die Betonung ein bisschen anders und das klingt schon ganz anders. Du kannst also, unsere Germanisten, wenn die dann anfangen, also die Sätze zu verarbeiten, du musst nur das Komma anders setzen, du musst nur andere Betonung, nur sogar auf die Buchstaben andere Betonung legen und schon klingt die ganze Geschichte ganz anders. Und der Feind versucht, Akzente zu versetzen, dass es wieder arbeitet. So bestiehlt er uns und beraubt uns der herrlichen Segnungen Gottes. Weißt du, dieses Ablenken, wie bei diesem Mann, der diese Dollarnoten da verloren hat, abgelenkt durch den Geklang. Vielleicht war das seine Braut, vielleicht war es seine Freundin, vielleicht war es seine Frau, vielleicht war es ein Geschäftsfreund, abgelenkt. Der Teufel weiß, wie er dich, wie er mich beschäftigen kann, dass wir ja keine Zeit für Gott haben, für das Wichtigste. Und dann ist das Leben vorbei, so wie das Jahr vergangen ist. Und was hast du getan? Was kommt unterm Strich raus? Was ist es gewesen, was du alles gehabt hast? Diebe arbeiten mit allerlei Tricks. Ich habe hier keine Zigeuner heute Morgen. Aber drüben habe ich meine Zigeunergemeinde. Und da bekehrt sich ein 22-jähriges Mädchen in dieser Gemeinde. Und dann sage ich, was ist deine größte, schlimmste Sünde? Sagt, stehlen. Und ich sage, gut, ich werde für dich beten, dass du mit dem Stehlen aufhörst. Und während ich mit ihr mit dem Überstehlen bete, sagt er, entschuldigen Sie, Pastor, ich habe Sie gerade soeben bestohlen. Du musst dir vorstellen, ich habe Sie bestohlen. Ich bete um Befreiung vom Stehlen. Das liegt so drin, ich habe es nicht gemerkt, dass ich bestohlen. Sie gibt es mir nachher aus ihrer Tasche wieder, was sie mir geklaut hat, während ich mit ihr bete. Die Diebe haben ihre Tricks, sie haben schon so ihr Know-how, wie man das macht. Und weißt du, was der Feind macht? Und deshalb, pass auf. Jesus sagt, wache, was ich euch sage. Ich denke nur ganz schnell an den König Hiskia. Der König Hiskia hat eine wunderbare Heilung erlebt. Du lebst gefährlich nach den wunderbaren Segnungen des Herrn. Wenn Gott dich mächtig segnet, dich mächtig salbt, dich mächtig berührt, dich mächtig gebraucht oder was es auch immer ist, dann lebst du sehr gefährlich. Hiskia wurde geheilt, sein Leben wurde um 15 Jahre verlängert und dann kommen die Gäste aus Babylon. Die wollen nur dir gratulieren. Und dann werden sie gratulieren, da freut sich der Hiskia so überglücklich, zeigt alle Räume in seinem Palast und sagt, guck mal meine Schatzkammer und guck mal hier die Juwelen und die Diamanten, wenn es welche damals schon gab. So, guck mal das an und guck mal das an und guck mal das an. Und der Besuch ist noch nicht weg. Dann kommt der Prophet und sagt, was waren das für Leute? Wo kamen die her? Und dann sagt der Prophet, alles, was du ihnen gezeigt hast, das werden sie dir holen. Und jetzt hört mir gut zu, wie du deine Segnungen verlierst. Und du wunderst dich, dass du permanent, Gott heil dich, Gott segne dich. Und ständig geht es dir durch die Lappen. Zerrinnt es unter die Finger. Was mache ich falsch? Und ich darf dir sagen, was du falsch machst. Du zeigst dem Dieb viel zu viel. Wenn Gott dich segnet, dann heißt es, wir sollen die Perle nicht vor die Säue werfen. Dann sollen wir sie nicht auf den Markt tragen und zeigen. Also wenn du mir zeigst, was für Juwelen du hast, ich werde hinter dir hergehen und werde gucken, wo du die versteckst. Und wenn du schläfst, werde ich sie holen. Würde ich es machen, wenn ich Dieb wäre. Nein, und genau so machen sie. Die beobachten dann, wo du hingehst, was du machst. Wenn du alles präsentierst, So viele Menschen, sie zerstören sich selbst durch ihre Ehrlichkeit, durch ihre Offenheit, durch ihre Begeisterung. Ach, guck mal an und so weiter. Du solltest dir überlegen, wem du was sagst. Wem was du servierst. Das solltest du überlegen. Die Welt ist voller Diebe. Der Teufel ist ein Dieb und er hat genug Agenten in dieser Welt, die nur darauf angelegt haben, sind sie wirklich geheilt? Sind die Knoten wirklich weg? Was war's? Der Doktor glaubt es heute noch nicht. Oh, der Mann ist gesund, schon ein halbes Jahr oder länger. Die glauben, nö, das ist Einbildung, geht's. Schaffen sie nicht. Gewiss. Je mehr einer von dir weiß, desto gefährlicher lebst du mit deinem Besitz. Je mehr einer weiß, dass du Geld hast, desto mehr wirst du angepumpt. Und deshalb werden die Millionäre, die im Lotto gewinnen, nicht bekannt gegeben. Denn dann kommen die ganzen Agenturen, legen sie bei uns ihr Geld an, legen sie bei uns ihr Geld an, legen sie bei uns ihr Geld an und so weiter. Die nehmen dich aus. Wenn du nur irgendwo was bisschen geerbt hast, nur ein paar Euro geerbt hast, da kommt es schon, kriegst du Schreiben, die Bank, die gibt, verkauft die Adressen und schon machen sie diesen Vertrag, das, einen Geburt, dort ein Grundstück, dort eine Immobilie und weiß ich sonst noch was. Diebe informieren sich, bevor sie stehlen. Deshalb ist es so wichtig, dass du nicht alle Informationen preisgibst, was du in deinem Leben mit Gott erlebt hast. Es gibt so viele Christen, die sind gesegnet, haben wunderbare Visionen, Offenbarungen und Gesichter. Der Apostel Paulus, der war 14 Jahre schon unterwegs für Jesus. Und dann sagte er, ich weiß nicht, wo ich war. War ich im Geist? War ich nicht im Geist? Ich weiß nicht. Aber ich war da verzückt. Ein himmlischer Örter. Ich habe unaussprechliche Dinge gesehen. 14 Jahre brauchte, bis er irgendwie bis in so ein kleines Format das rüberbringt, was er erlebt hat. Da gibt es Christen, die sind 7 Tage bekehrt. Die schreiben schon Bücher, Mein Weg zu Gott. Oder in den Himmel. Verstehst du? Das ist noch ein ganz langer Weg. Die können es nicht verkneifen. Und deshalb wundern sie sich, dass sie fallen, dass das, was sie genommen haben oder empfangen haben, auch so schnell wieder verlieren. Diebe passen sehr gut auf. Sie wachen. Und du sollst noch wachsamer sein als der Dieb. Du musst besser sein als der Dieb. Weißt du, viele Leute sind für ihr Unglück selber schuld. Für ihre Katastrophe. Weißt du, man kann Leute warnen. Wir haben in Israel auf dem Ölberg Mutter und Tochter sind gleichzeitig vergewaltigt worden. Wir haben gesagt, sie waren blonde Frauen, sie waren nett und adrett. Und wir haben gesagt, bitte, wir waren in unserem Gemeindezentrum dort auf dem Ölberg und wir haben sie gewarnt. Wir haben gesagt, bitte geht nicht raus. Araber sind scharf auf blonde Frauen. Und so weiter. Aber was war? Unsere Schwestern, ja, wir sind Kinder Gottes, der Herr beschützt uns und so weiter. Du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Was ist passiert? Beide sind vergewaltigt. Keine 100 Meter weg vom Haus. Wenn man provoziert, wenn man es darauf anlegt, wenn man nicht hört auf den Rat, auf die Warnungen nicht hört, muss man sich nicht wundern. Und deshalb geschehen viele Verbrechen in dieser Welt nicht durch die Verbrecher, sondern durch die Leute, die es erleben. Ob du glaubst mir oder nicht, durch ihre Dummheit. Wachet, sagt Jesus, wachet. Weißt du, als der Daniel in der Löwengrube war, der war da drin. Er hat nicht den Löwen extra an der Mähne gezogen und gesagt, Löwe, guck mal her, willst du nicht mich fressen? Ich bin zum Anbeißen. Weißt du, was er gesagt hat? Er hat den Löwen Löwen sein lassen. Gott hat uns hier in einem Gottesdienst einmal gesagt, wenn der Riese schläft, weck ihn nicht. Lass ihn schlafen. Du musst nicht deine Probleme hausmachen und selber provozieren und als Märtyrer sterben wollen. Manche suchen als nur das Märtyrertum. Leiden für Jesus. Nein, kommt von selber, brauchst gar nicht suchen. Ich bete nicht, Herr, lass mich für dich leiden. Das kommt von selber. Muss ich nicht nachhelfen. Ich muss noch dem Teufel nicht das Handwerkzeug in die Hand geben, um mich zu foltern und zu quälen. Sei vorsichtig. Lebe vorsichtig. Rede vorsichtig. Überleg dir, mit wem du zu tun hast. In der Bibel ist eine ganz interessante Stelle. Jesus sagt selber, nehmt euch in Acht vor Menschen. Nehmt euch in Acht vor Menschen. Wachsam sein. Nehmt euch in Acht vor Menschen. Manche wollen nur heiraten, damit sie nur verheiratet sind. Und denken, wichtig ist, dass ich verheiratet bin. Aber sie schlitten von einer Katastrophe in die andere. Es ist nicht wichtig, dass du verheiratet bist, sondern wichtig ist, dass du den richtigen Partner findest. Und wenn es den nicht gibt, dann bleib lieber ledig, als dass du unglücklich bist für den Rest deines Lebens und in die nächste Katastrophe schlitterst. Weißt du, wie die Feinde noch arbeiten? Mit Spott oder die Diebe. Die machen sich lächerlich. Ach, guck mal. muss nicht alles so ernst nehmen und so weiter. Und wird man so verspottet, dich verspottet, dass du so übervorsichtig bist, dass du so achtsam bist und so genau bist und so weiter. Die Bibel sagt ganz klar, ihr sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Die horchen euch aus und die machen euch träge und müde und so weiter. Und die machen euch bereit für, als Opfer. Täuschung, das ist auch im Krieg die Täuschung. Also eine Kriegstaktik ist, dass man den Feind täuscht. Man erzählt etwas, wir gehen dahin und gehen doch ganz woanders und machen ganz was anderes. Täuschung, du musst immer genau aufpassen, von wem was kommt. Wenn der Hausvater wüsste, wann der Dieb kommt, würde er wachen. Würde nicht in sein Haus brechen. Er würde sich auch nicht täuschen. Und so viele Christen lassen sich täuschen, wenn da nur einer aus der Bibel vorliest. Och, das ist Kind Gottes. Der Teufel liest auch in der Bibel. Und viel besser, der hat jeden Tag mindestens 48 Stunden Bibelstunde in der Bibel. Der kennt seine Bibel. Weißt du, aber die Leute lassen sich verdummen, weil einer die Bibel liest, Vater Unser sagt, oder jemand kam, hier hat sich bekehrt, ich kann das ganze Liederbuch auswendig. Weißt du, also wenn das alles wird, die Frau war nicht wiedergeboren, die musste noch ganze Weile, die kam von Russland, und ganze Weile daran arbeiten, bis sie endlich kapiert hat, was Wiedergeburt ist. Liederbuch auswendig kennen. Weißt du, Adolf Hitler hat Ostpreußen erobert, und zwar mit dem Neuen Testament in der Tasche. Der hat nicht das vorgelesen, aber in der Tasche. Und da war eine dumme Diakonisse. Ach, Adolf Hitler liest das Neue Testament, liest Wort Gottes. Der muss gläubig sein. Und so hat er die Leute verleimt. Wenn jemand Neues Testament in der Handtasche hat, ist noch lang kein Zeichen, dass er ein Christ ist. Doch kein Zeichen. Aber der Teufel täuscht. Ja, das ist auch ein lieber Mensch. Ist auch ein Christ. Ist auch getauft. Ist auch dies und jenes. Täuschungsmanöver. Ich bin in irgendeinem Ostblockland, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwo. Ich tausche kein Geld mehr auf der Straße. Ich hab beinahe mit meinem Leben bezahlt. Da kommt jemand und hat mich als Ausländer erkannt und sagt, möchten Sie Geld tauschen? Und der hat tatsächlich Geld gebraucht. Weißt du, der Teufel weiß ganz genau, wo der dich ansetzen kann. Du brauchst Geld. Und ich hab mein Portemonnaie angeguckt, mir reicht nicht, ich wollte was kaufen. Dann kommt einer, ich tausche mit Ihnen. Aber ich kann das hier nicht auf der Straße, ist okay. Dann gehe ich in der Toilette. Und dann fängt er an, gibt mir viel mehr, zwei oder dreimal so viel, als das wirklich, was die Bank mir geben würde. Ich war begeistert zuerst einmal. Aber dann nehme ich diese Scheine in der Hand und ich merke, das stimmt was nicht. Vorne und hinten sind die richtigen Scheine und mittendrin ist alles falsche Geldscheine. Und dann will ich entwischen, hält er mich fest. Ich bin so froh, dass ich meinen Geldschein gerettet habe und mit dem Leben davongekommen bin. Aber nur mit Geld tauschen, großen Gewinn machen. Und so viele Menschen, die großen Gewinn machen wollen. In der Bibel heißt es, die Leute, die schnell reich werden wollen, fallen in alle schändlichen Lüste. Die nur reich werden wollen, um des Reichtums willen. Weißt du, ich habe nichts gegen Reichtum, ich bin für Reichtum, ich bin für Wohlstand. Und ich glaube, dass wir Christen im Wohlsein und Wohlstand leben sollten und uns gut gehen sollen, das bin ich davon überzeugt. Damit wir dem Reich Gottes besser dienen können, mehr für den Himmel tun können, mehr ins Reich Gottes investieren können, die Kirche verschönern können, bessere Farben halt kaufen können und alles andere mehr. So, ich bin dafür. Aber ich bin nicht dafür, um nur reich zu werden. Das gilt für alle anderen Dinge auch. Um nur geheilt zu werden. Da ist egal, ob der Spiritist ist oder Esoteriker ist oder Glaubensheiler ist oder göttliche Heilung predigt, egal was. Wichtig ist, ich werde gesund. Und dann, der Teufel bietet seinen Service an. Aber er nimmt auch seinen Preis. Der gibt den kleinen Finger und nimmt den ganzen Kerl. Das ist Diebstahl. So investiert die Hölle. Der gibt dir 1000 Euro und 100.000 holt er von dir. Und dann blechst du. Und dann wunderst dich, dass nichts mehr rauskommt aus deinem Leben. Täuschung. Also Geschenke. Kleopatra, die schöne Königin von Ägypten, die wurde durch eine Schlange getötet, die in einem Blumenkorb im Schlafzimmer gestellt wurde. Durch eine Schlange getötet, die durch einen Blumentopf in ihr Schlafzimmer kam. Die Schlange wäre nie reingekommen. Aber so ein Geschenk von netten, lieben Leuten. Leute, ich sage euch eins, ich nehme zum Beispiel nicht von jedem was an, wenn die Leute mir geben, essen oder trinken. Also wenn mir Leute von der Straße oder Leute hier, die nur zu Besuch sind und nicht Gemeindeleute sind, sag frei weg. Ich nehme keine Büchse an. Die können vergiftet sein. Die können vergiftet sein. Nehme ich nicht. Gott hat mir gezeigt, dass ich nichts annehmen soll. Ich habe mal das getan und ich bin so froh, ein Jesuitenpater, der auf mich angelegt war in Stuttgart, der gibt mir verschiedene Konserven, fragt mich zuerst im Gottesdienst, was mich schmecken würde, wozu ich Lust hätte und so weiter. Und dann hat er mir verschiedene Dosen geschenkt und wir beten und Gott zeigt uns, diese Dosen sollt ihr nicht essen. Wir hätten es gebraucht. Es hätte uns geschmeckt. Aber Gott zeigt uns, nicht zu essen. Und wir haben weggeworfen, nicht angerührt, nicht gegessen. Dann kommt er ein paar Tage später und sagte, wie geht's dir? Was machst du? Also bin erstaunt. Ich habe gesagt, ob ich die Dosen gegessen hätte und so weiter. Wie geht's dir? Fühlst du dich wohl? Siehst du? Die waren nicht koscher. Weißt du, wenn der Teufel dich nicht durch Sünde, nicht durch andere Dinge zu Fall bringt, er versucht dich zu vergiften. Ich weiß ganz genau, wenn der etwas Tödliches bringt, wird es mir nicht schaden. Aber wir sollen auch in Acht nehmen, unser Kopf einschalten und vom Geist Gottes leiten. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Du weißt nicht, was drin ist. Kleopatra und die Schlange. Der Teufel arbeitet mit Täuschung. Es gab ein Buch, eigentlich würde ich sagen, Christen sollten das Buch nicht lesen. Als ich das Buch bekommen habe, habe ich die Deckel weggetan, weil es schon allein das sehr schlecht ist, von Rebecca Braun. Und Rebecca Braun schreibt einige große Wahrheiten in ihrem Buch, bloß die Verpackung ist nicht gut, nicht okay. So, ist egal. Aber sie schreibt in ihrem Buch, sie war eine Satanspriesterin, eine hohe Priesterin, eine Hexe in den USA drüben, in einer Satanskirche, hat sie bekehrt. Und dann legt sie offen, wie sie als Satanisten christliche Gemeinden unterwanderten, wie sie auf christliche Gemeinden angelegt waren und wie sie systematisch viele große Gemeinden unterwanderten und diese Gemeinden, wenn ich so nachher die Geschichte später gelesen habe, kaputt gegangen sind. Gesegnete Gemeinden, Gemeinden, die wirklich den Heiligen Geist hatten, da angelegt waren zuerst einmal auf Gebet. Die Leute sollten, also die haben sich versucht als Gebetsleiter einzubringen, kaum bekehrt, aber schon Gebetsleiter. Weißt du, jeder Christ möchte mehr beten, jeder Christ möchte mehr Gott suchen und so weiter. Alles richtig. Der Teufel versucht uns mit Gebet zu Fall zu bringen. Und diese Satansleute, Satansdiener, die sich dann in das Reich Gottes einschmuggeln, wie werde ich Ältester? Oder wie komme ich in Vorstand? Die sind noch grün in die Ohren, haben Gott noch nicht kennengelernt, wissen noch nicht einmal die Tiefen Satans, wollen aber schon über andere bestimmen, andere korrigieren. Und so ein Gebetsleiter. So arbeiten sie sich hoch. Und es ist erschütternd, was dort alles passiert, vor allem San Francisco und diese Gegend, wo sie beschreibt über ihr Unwesen, was sie dort trieben. Systematisch. Und die Gemeinden, die Pastoren, die Ältesten haben nicht gemerkt, was für Spielchen gespielt wird. Deshalb sagt Jesus, alles, was ich euch sage, wachet. Wachet vor der Verführung, auch unter dem Vorwand christlich, charismatisch, pfingstlich, weiß ich sonst noch was, pneumatisch, oder wie die Unterwanderung auch aussehen soll. Ja, es gibt ja alles Mögliche in der christlichen Szene, ihr lacht ja. Der Teufel setzt immer da, wo du ein Bedürfnis, ein Problem hast. Und deshalb, wenn du ein Problem hast, genau über dein Problem achten. Das ist eine Tür, wo Gott kommen kann, aber auch der Teufel kommen kann. Das ist die Tür. Jesus hungerte und dann kommt der Teufel zu ihm und sagt, Meister, das ist doch gar kein Problem für dich, als Sohn Gottes, sprichst du den Steinen, sollen Brot werden. Das wäre ein Wunder gewesen, wenn Jesus dem nachgegeben hätte und aus Steinen Brot gemacht hätte. Wir wären alle bestohlen worden, wenn das passiert wäre. Aber Jesus hat nicht nachgegeben. Der Hausvater soll wachen. Nicht der Knecht und nicht der Schäferhund, sondern der Chef, der Boss selber. Der soll wachen. Das Versagen vieler Familien. Darf ich alle Männer bitten, mal aufzustehen? Alle Männer hier im Raum. Steht mal auf, Gott segne euch. Weißt du, das Versagen der Familie heute ist das Versagen des Mannes. Und Schwestern, ich möchte, dass ihr für die Männer, die jetzt stehen, betet. Die Männer brauchen Gebet, eure Unterstützung, eure Gnade Gottes. Denn ich denke, wenn der Mann versagt, versagt die ganze Familie, versagt die ganze Gesellschaft. Deshalb, Gott möge die Männer besonders segnen. Hebt betende Hände für die Männer, die hier stehen. Die Männer brauchen jetzt euer Gebet. Ist der Mann stark? Ist die Frau stark? Ist die Familie stark? Ist das ganze Haus stark? Halleluja, Vater, segne die Brüder und die Männer, die hier in unserer Mitte stehen. Berühre du sie, Herr, und schenk ihnen wirklich eine Gesinnung, eine starke geistliche Gesinnung. Herr, mach sie stark in dir, Herr Jesus. Mach sie stark in dir, Halleluja. Oh, dass sie wirklich ihre Rolle einnehmen als Priester des Hauses. dass sie sagen können, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich stehe unter Gott und ich lasse zwischen Gott und mir nichts dazwischen kommen. Und so stark wie mein Bruder, das Haupt der Familie ist, Herr, so stark ist auch die Familie in unserer Gemeinde. Ich segne jetzt alle Brüder. Halleluja. Und die Schwester sagen ein kräftiges Amen. Amen. Gott segnet die Brüder. Ihr dürft Platz nehmen. Der Dieb bricht also bei den Männern ein und er versucht, die Männer moralisch kaputt zu machen, geistlich kaputt zu machen und so weiter. Und jetzt kommen die Schwestern. Wenn die Schwester, die Mutter, die Frau nicht wacht, dann wird der Mann zerstört. Was glaubt ihr, warum in der Bibel steht Kopfbedeckung? Die Frau soll ihr Haupt bedecken. Ich will jetzt nicht über Kopftücher predigen. Bitte könnt ruhig eure Mütze runterlassen und euren Hut runterlassen. Braucht es nicht. Nein, ich predige nicht über Kopfbedeckung. Das hat ganz was anderes. In der Bibel heißt es, die Frau soll ihr nicht Kopf. Du musst Originaltext lesen und nachlesen. Sie soll ihr Haupt bedecken. Was ist das Haupt des Mannes, der Frau? Der Mann. Sie soll ihr Mann decken, auch wenn er Dummheiten macht. Ja. Auch wenn er schwach wird und wenn er nicht das tut, vielleicht was er gerade tut, dass es nicht gerade zu ihm Willen Gottes ist. Und die meisten Familien versagen, weil die Frauen gegen ihre Männer kritisieren, ihre Männer schlecht machen, Übles über Männer bei den anderen Frauen im Käferkränzchen oder sonst wo reden. Und die wundern sich, warum ist mein Mann nicht in der Gemeinde? Der sagt, mir reicht's. Ich will, Dankeschön, will nichts davon haben. So. Also, rede positiv über deinen Mann. Gib ihm Kopfbedeckung. Deck sein Haupt. Unterstütze ihn. Wo du nur kannst, unterstütze ihn und du wirst merken, dein Mann wird mit dir den Weg des Lebens gehen. Unterstütze ihn. Kopfbedeckung. Nicht nur Kopftücher. Weißt du, das wäre zu einfach, zu billig, zu primitiv. Nur Kopftuch und dann funktioniert die Geschichte. Nein, da ist eine ganze Lebensphilosophie, was dahinter steht. Wenn die Hausmutter schläft, kommt der Dieb. Also für dieses Haus, das gefährdet ist. Und der Dieb kommt nur zu stehlen, wo was zu holen ist. Ein Dieb wird nie beim Bettler einbrechen, das nicht zu holen. Ein paar Lumpen da, also ein paar angenagte Butterbrötchen. Nein, der Dieb kommt nicht in ein Bettlerhaus. Wenn ein Dieb stehlen geht, dann geht er bei den Reichs nach Seelendorf. Gott segne die Leute in Seelendorf und schütze sie doppelt. Oder geht irgendwo, wo die Prominenz, die Reichen leben. Und da schauen sie an, und wo sie genau was zu holen haben. Und nicht bei den Bettler. Deshalb, wenn du etwas hast, die Bibel sagt, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Halte, was du hast. Mutter, halte, was du hast. Schwester, halte, was du hast. Und jetzt arbeite daran. Der Mann ist nur so stark, wie die Frau ihm Autorität gibt. Meine Frau muss, wenn ich predige, und sie kennt mich gut, ich bin ja schon eine ganze Weile mit ihr verheiratet, so über die Hälfte meines Lebens kennen wir uns einander. Und wenn ich etwas predige und es stimmt nicht ganz, muss ich es so machen, kann ich noch so gut predigen, kann ich alles vergessen. Aber wenn sie so macht, ja, dann fühle ich gut. Dann denke ich, jetzt schießt los. Du als Schwester kannst den Rücken deines Mannes stärken oder den Rücken deines Mannes brechen. Du hast es in der Hand. Und so viele Familien sind gebrochen und zerbrochen, weil die Schwestern versagt haben. Ich habe vorhin für die Männer gepredigt, aber ihr kommt nicht ungeschoren weg, liebe Schwestern. Ich liebe euch. Gott liebt euch. Deshalb war da so viele hier in der Gemeinde. Jetzt kommen wir noch zu den Kindern, die vielleicht...